Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Er hat das Lachen über den Fußball salonfähig gemacht. Fußball und Humor ging nicht, bis er kam. Bei Sprenger spricht Arndt Zeigler, Media and Sports. Hallo.
Grüß dich, das ist auch eine nette Begrüßung. Freue mich.
Ich finde, kann man aber auch 3 Ausrufezeichen hintersetzen.
Ja, weiß ich, also ich bin ja tatsächlich auch, als ich selbst noch nichts gemacht habe, habe ich Fußball auch schon öfter mal lustig gefunden. Also ich finde, man kann auch völlig unabhängig von mir über den Fußball lachen, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn du so wahrnimmst, dass ich da einen Beitrag leiste.
Ich mache ja nun auch schon ein paar Tage Fußball und früher ging das alles, was so probiert wurde, außer das Ran-Fußball-Ballett, ging aber alles immer in die Hose.
Oh, ich bin ein großer Freund von Rainer Brandts Trainerfilmen, die im ZDF Sportstudio liefen in meiner Kindheit. Sehr, sehr lustige, nachsynchronisierte Trainerbank-Szenen, aber die gibt es leider auch schon lange nicht mehr. Das fand ich sehr lustig.
Ja gut, das Fußballballett war ja so ein bisschen analog dazu, aber warum hat sich der Fußball oder warum tut sich der Fußball generell so schwer, über sich zu lachen?
Ich glaube, das Schwierige ist, dass du Fußball nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen darfst, weil er dafür vielen Menschen zu wichtig ist und zu ernst. Also ich glaube, dass der Fußball einfach eine so zentrale Sache im Leben eines Fußballfans ist, dass du das richtige Maß finden musst. Also du musst einerseits den Fußball lieben und du musst ihn respektieren. Und auf der anderen Seite darfst du ihn aber auch nicht zu ernst nehmen, weil es ist dann eben trotzdem ein Hobby und es ist trotzdem Fußball und es soll trotzdem Spaß machen. Und ich glaube, diesen Spagat kriegen manche nicht hin. Also es ist dann manchmal vielleicht zu albern oder aber auch nimmt sich dann zu wichtig und ich versuche das genau tunlichst zu vermeiden.
Dann bleiben wir erstmal bei einem deiner vielen Jobs, nämlich bei dem, wo es ja ganz schwer fällt, das irgendwie zu kombinieren. Du bist ja auch mal eben noch Stadionsprecher.
Ja, schon seit 20 Jahren in Bremen.
Ja, aber wie schwer ist das gerade dann da, wo wir ja, also Stadionsprecher, ich habe so direkt, ich sage jetzt keine Namen und auch nenne auch keine Vereine, aber natürlich hast du direkt so ein paar Nasen und Stimmen im Ohr, wo dir das Ohr wehtut, die nur brüllen und wo nur Bohai, Bohai, Bohai ist. Das ist ja in Bremen komplett anders.
Also ich mache es nicht alleine, sondern mit einem Kollegen zusammen, Christian Stoll, seit 20 Jahren. Und es ist am Ende eine Geschmacksfrage. Also die ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich Stadionsprecher geworden bin, war, versuch nicht witzig zu sein. Versuch keine komplizierten Sätze zu machen, sondern mach wirklich alles so einfach wie möglich, weil über eine Stadionanlage und über Stadionlautsprecher funktionieren keine komplizierten Schachtelsätze und da funktioniert auch keine feine Ironie oder so. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass es grundsätzlich im Stadion immer, wenn du Stadionsprecher bist, die Entscheidung gibt, vor der du stehst, bediene ich die niedersten Instinkte? Also wirklich spiele ich die Hermes Hausband, damit alle mitklatschen und lasse ich Danke, Bitte rufen? Oder mache ich gerade das nicht? Bei Danke, Bitte haben wir uns tatsächlich dagegen entschieden, es zu machen. Und ich finde es mittlerweile auch einfach nicht mehr lustig. Also es war am Anfang mal lustig. Es war auch früher mal lustiger, tatsächlich dem Gegner gegenüber ruhig auch mal bösartig zu sein oder so. Oder das fanden manche lustig. Das haben wir eigentlich auch nie gemacht. Also ich will nicht sagen, dass wir da das Rad neu erfinden, aber am Ende macht jeder das, was er für gut hält. Und wir versuchen eigentlich immer, so eine Gratwanderung zu schaffen, aus nicht zu kirmesmäßig rüberzukommen, aber eben schon trotzdem den Menschen so eine Grundversorgung an Unterhaltung im Stadion zu bieten.
Und da haben wir in Ausgabe 18 drüber gesprochen mit Markus Söhner, obendrein auch noch fair. Über was werden wir wohl gesprochen haben? Es war ein Samstagabendspiel. Ich habe dem wertgeschätzten Markus Söhner auch gesagt, dass sogar ich die Regel kannte. Alle im Stadion haben gepfiffen und der Werder-Stadionsprecher nimmt mal eben den Schiedsrichter in Schutz und erklärt, dass der alles richtig gemacht hat. Also auch dafür Chapeau. Und jetzt erklärt du die Geschichte noch.
Ja, es ging um einen Freistoß, also es war das Nordderby, also ein ganz besonderes Spiel. Das Nordderby, das es seit ein paar Jahren nicht gab, weil der HSV abgestiegen ist. Und nun begegnen wir uns, also Werder und der HSV in der zweiten Liga wieder zum ersten Mal seit Jahren. Und es gibt ein Nordderby. Stadion ist voll, also im Rahmen der Möglichkeiten. Und es ist ein sehr, sehr enges, hitziges Derby. Und Werder liegt zurück früh und kriegt einen Freistoß in der Strafraumnähe. Und Marvin Ducksch schießt ein wundervolles Freistoßtor. Sehr angeschnittener Ball, links oben genau in den Winkel. Und es wäre das 1-1 gewesen. Und der Schiedsrichter gibt es aber nicht und pfeift es ab. Und es wird kontrolliert, war das Abseits? Nee, kann kein Abseits gewesen sein. Und dann stellt sich raus, es wurde aberkannt, weil ein Bremer Spieler, nämlich Mitchell Weiser, sich vor der Ausführung des Schusses in die Mauer des HSV reingebogelt hat. Und das war früher erlaubt. Die Brasilianer haben das mal als Freistoßtrick erfunden, dass sich eigene Spieler in die Mauer stellen. Das gab es vorher nicht. Und es ist aber inzwischen verboten. Und das hatte der Schiedsrichter auf dem Schirm und auch die Hamburger Mauer hatte das auf dem Schirm. Die haben den Mitchell Weiser sogar noch festgehalten, als er wieder rauslaufen wollte. Und der Schiedsrichter musste dieses Tor aber aberkennen. Und da der Freistoß aber ausgeführt wurde, wurde der auch nicht wiederholt, sondern es war halt ein irreguläres Tor. Und es war kurz vor der Halbzeit und das Stadion war eh schlecht drauf, weil also der HSV führte und weil das Spiel so hitzig war und Werder auch in einer schwierigen Situation ist nach Abstieg und einer Saison, die bislang nicht so richtig gut angelaufen ist. Und dann ist man mit großer Unzufriedenheit in die Kabine gegangen und konnte aber der eigenen Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen, weil so schlecht hatte sie nicht gespielt. Also ist es dann so, dass man irgendein Ventil braucht. Das ist ja tatsächlich immer so, dass wenn irgendwas nicht läuft, braucht man einen Schuldigen. Das ist dann entweder der Trainer, es ist die eigene Mannschaft, es ist der eigene Stürmer, der daneben geschossen hat. Es ist der Gegner, der unfair war, oder es ist eben in den meisten Fällen der Schiedsrichter. Und in diesem Fall ist der Schiedsrichter dann auch, ich bin dann ja im Innenraum und die gehen dann ja an mir vorbei. Also die Spieler und der Schiedsrichter gehen an mir vorbei in den Spielertunnel. Und ich habe halt mitgekriegt, wie sich diese ganze geballte Feindseligkeit gegen den Schiedsrichter richtet, wegen dieses nicht gegebenen Freistoßes. Und es ist so, dass ich im Gegensatz zu dir die Regel auch nicht sofort parat hatte. Aber es schwante mir was, dass es da irgendeine Regeländerung gab vor 2 Jahren und dass die was mit Freistoßmauern zu tun hat. Und deswegen habe ich das in dem Moment, wo das Tor aberkannt wurde, ganz schnell gegoogelt und wusste es dann. Und wusste dann, okay, kannst du leider nichts machen, das Tor war irregulär und da kann der Schiedsrichter überhaupt nichts dafür. Und dann war mir klar, man kann es jetzt so lassen, man kann also den Schiedsrichter weiter zur Zielscheibe werden lassen und kann die ganze Wut sich auf ihn konzentrieren lassen. Aber A, wäre das nicht fair und B, wäre es auch nicht gut, weil ich finde, am Ende sollen die Spieler im Mittelpunkt stehen und am Ende soll auch nicht, wenn die zur zweiten Halbzeit wieder rauskommen, der Volkszorn sich wieder auf den Schiedsrichter konzentrieren, sondern am Ende soll es so sein, dass die Spieler von den Fans angefeuert werden, dieses knappe 0-1 so noch zu biegen. Und zwar ganz egal, ob da ein Freistoß aberkannt worden ist oder nicht. Und deswegen habe ich dann in der Halbzeitpause den Fans gesagt, Leute, es ist zwar bitter, aber der Schiedsrichter hat ja alles richtig gemacht und hat den Freistoß zu Recht abgepfiffen. Und das hat, glaube ich, tatsächlich ein bisschen was rausgenommen an negativer Emotion. Man soll ja Emotionen drin lassen im Spiel, aber dieses Feindselige ist dadurch ein bisschen weg gewesen und es wurde sich wirklich wieder mehr auf die eigene Mannschaft und auf den Fußball konzentriert. Und das hat mich dann sehr gefreut, dass es funktioniert hat, wenngleich es mich schon überrascht, wie viel Echo das erzeugt hat. Denn letztendlich ist es die Aufgabe eines jeden Stadionsprechers, auch Situationen zu deeskalieren und das gehört ja ein bisschen dazu. Und das habe ich in dem Moment eigentlich als tatsächlich Teil meiner Aufgabe angesehen.
Weil du aber auch so ein fairer und ein feiner Mensch bist. Vielleicht sind da bei den anderen dann, oder tun die sich nicht so leicht, einfach dann auch mal gegen die eigene Mannschaft mehr oder weniger zu sprechen.
Ja, ach, das weiß ich nicht. Ich bin auch manchmal von Herzen unfair, wenn ich das Gefühl habe, es bringt gerade was. Aber es ist schon ein gewisses britisches Verständnis des Fußballs als Sport, wo man auch fair miteinander umgehen sollte, habe ich schon sehr verinnerlicht. Das stimmt schon. Aber das Lustige ist, das hat eigentlich eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, was ich da gemacht habe. Und zwar gab es vor vielen Jahren mal eine Tagung der Stadionsprecher. Ich glaube, es war in Dortmund. Und da haben sich alle Stadionsprecher der ersten beiden Ligen damals getroffen. Und das ist wirklich, glaube ich, 15 Jahre her oder so. Und das sollte eigentlich regelmäßig stattfinden, ist dann aber sehr sporadisch nur zustande gekommen. Und damals war es so, da waren wirklich fast alle da. Und da haben wir dann so einen Workshop gemacht und haben so bestimmte Situationen besprochen und wie man sich am besten verhält, wenn das und das passiert. Und da habe ich tatsächlich eine solche Situation mal vorweggenommen und habe gesagt, Leute, was ist denn aber eigentlich, wenn die Stimmung mal hochkocht in einem Stadion? Und wir haben einen Bildschirm und sehen aber, die kocht zu Unrecht hoch, weil der Schiedsrichter hat nichts falsch gemacht. Der kriegt aber jetzt möglicherweise gerade Becher an den Kopf. Ist es dann nicht unsere Aufgabe zu sagen, Leute, Schiedsrichter hat hier alles richtig gemacht, sorry. Und da wurde ich extrem abgebügelt von den Kollegen, die gesagt haben, nee, das ist nicht unser Job, als Stadionsprecher den Schiedsrichter in Schutz zu nehmen. Und wahrscheinlich ist es auch nicht der ureigenste Job, aber wenn man eben wirklich diesen Oberbegriff Deeskalation als sehr hehres und hohes Gut nimmt, dann war es in dem Moment vielleicht doch sehr naheliegend, das zu machen.
Anscheinend aber ja dann doch nicht, wenn es so viele positive Reaktionen gibt auf was für dich alltäglich ist oder normal ist.
Ja, was mich am meisten gefreut hat, ist, dass tatsächlich auch von sportlicher Seite das positiv wahrgenommen worden ist. Es hätte ja sein können, dass Markus Anfang nach der Halbzeit zu mir kommt und sagt, ey, es war aber gerade gut für uns, dass jetzt hier gerade so viel Rabatz ist und dass die Stimmung so laut ist. Und das hätte auch passieren können. Ist aber in dem Fall nicht passiert. Und ich habe selbst von Seiten der Spieler indirekt am Ende Reaktion bekommen, wo gesagt wurde, ja, war gut, dass du das gemacht hast.
Wie ist es in der zweiten Liga? Lass uns das traurige Kapitel abhaken, direkt am Anfang.
Ach, es ist schon schwer für einen Verein, der das letzte Mal 1981 Zweitligaspieler hatte, also vor 40 Jahren, als ich noch keinen Bartwuchs hatte. Und aber schon die Stadionzeitung verteilt habe, im Weserstadion übrigens, als Junge noch, als damals noch sehr schmächtiger kleiner Junge. Und es ist ungewohnt, aber auf der anderen Seite haben wir tatsächlich in Anführungsstrichen das Glück, dass es eine Saison ist, in der plötzlich wieder Zuschauer da sind. Das heißt, du nimmst die Spiele eigentlich angenehmer wahr als in der Abstiegssaison Heimspiele ohne Zuschauer, die ganz furchtbar waren.
Nichtsdestotrotz heißt das ja auch neue Vereine lernen und vor allen Dingen neue Namen auch lernen.
Ja, absolut. Da gibt es wiederum vor jeder Saison eine sehr liebevoll gemachte Aussprachedatenbank des ehemaligen Stadionsprechers des FC St. Pauli, Rainer Wulff, der tatsächlich vor der Saison für alle Kollegen sich die Arbeit macht, nachzufragen und nachzuforschen, welche Spieler wie ausgesprochen werden. Und da gibt es tatsächlich eine Datenbank, da kannst du vorm Spiel reingucken.
Wow, weil ich weiß, oder das können wir gerne erzählen, in der ersten Liga gibt es das ja auch, also Bundesliga, da sind ja dann die Media Days und jeder Spieler sagt so seinen Namen dann in die Kamera. Witzigerweise sagen manche ihren Namen auch in einem Jahr so und im nächsten Jahr so.
Grafitsch, das ist das beste
genau.
Beispiel.
Musstest du dich dann erst richtig einarbeiten?
Nein, es ist in der Bundesliga wie in der zweiten Liga so, dass du, wenn du bei irgendeinem Namen unsicher bist, dass du dann vorm Spiel, bevor du die Aufstellung vorlesen musst oder bevor du im Spiel den Namen vorlesen musst, dass du dir einen Verantwortlichen des Gegners schnappst und nachfragst, sag mal, der Spieler, wie spreche ich den richtig aus? Das gehört auch zum Job dazu, dass man sich da die Mühe macht und nicht einfach irgendeine Fantasieaussprache wählt, wenn man nicht ganz sicher ist. Also man hat nicht viele Dinge, die man sich raufschaffen muss als Stadionsprecher, aber das gehört dazu.
Mit Markus Höhner haben wir auch über die Uhrzeiten gesprochen, sprich über zum Beispiel eben dieses Samstagabendspiel. Gut, du bist jetzt auch aus dem Disco-Alter raus, aber vielleicht so Tanzlokal. Oder sagst du, komm, da muss ich jetzt durch samstagsabends oder samstagsmittags?
Na, ich mag Flutlichtspiele, deswegen ist das Samstagabendspiel für mich kein Problem. Es ist sogar eigentlich ganz, also ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt, wir hatten jetzt ein, zwei schon. Ich gucke, dann sitze dann halt noch zu Hause und gucke mir noch die Bundesliga am Nachmittag an und dann gehst du halt ins Stadion und hast dein eigenes Spiel. Ich habe mit den Mittagsspielen größere Probleme, weil das ist schon ein komischer Tagesrhythmus. Ich muss dann 3 Stunden vor Spielbeginn im Stadion sein. Das heißt, wenn die 13.30 Uhr spielen, bin ich 10.30 Uhr da. Und es ist auch insofern komisch, als die Gastronomie rund ums Stadion natürlich auch ganz anders funktioniert, weil es ist ganz toll, das Weserstadion, für die, die es nicht kennen, liegt wirklich direkt in der Stadt und am Fluss und in einem Kneipenviertel, mehr oder weniger, wo du aus dem Stadion rausgehst, gehst durch einen kleinen Tunnel und bist in einem Viertel, wo eine Kneipe neben der anderen ist, wo es Biergärten gibt und Leute im Freien stehen, die ihr Bier trinken können. Und das ist wunderschön, wenn das Wetter nett ist und wenn du nach dem Spiel, du hast vielleicht gewonnen, da durchgehst, dann kannst du da wirklich noch viele Stunden Spaß haben. Aber es ist eben ein Unterschied, ob das um 19 Uhr ist oder ob das Spiel um 15.15 Uhr zu Ende ist und es ist vielleicht Sonntagmittag oder Samstagmittag und du musst dich entscheiden, gehe ich jetzt nach Hause und gucke Bundesliga oder fange ich schon an mit Bier trinken, obwohl es erst 15 Uhr ist und die Sonne ist noch nicht untergegangen. Also es ist schon ein anderes Feeling und man muss sich da schon an die Abläufe neu gewöhnen.
Wobei, da kann man ja auch überall um 15 Uhr, ich spreche aus eigener Erfahrung, noch frühstücken gehen in dem Viertel.
Das stimmt. Ja, aber es ist schön hier, ne?
Es ist, ich bin immer sehr, sehr gerne da gewesen und es tut mir echt in der Seele weh, dass ich diese Saison und so wie es aussieht, wahrscheinlich in nächster Saison auch nie nach Bremen komme.
Ja, das warten wir mal ab. Mal gucken.
Ja, die zweite Liga läuft ja noch ein bisschen. Lass uns nochmal zu diesem Stadionsprecher. Stadionsprecher, auch wenn du das ja fair bist, ist es ja nichtsdestotrotz subjektiv. Andererseits arbeitest du ja auch, bezeichnest du dich als Sportjournalist?
Ja, ich glaube, offiziell bin ich schon einer, aber ich habe eine Sonderrolle, die mir sehr wichtig ist und die mir sehr lieb ist und die mir gestattet wird, weil sie von vornherein eigentlich klar definiert war. Es war von vornherein nie so, dass ich distanziert und neutral und nüchtern sein musste. Und das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb ich am Ende auch nicht im engeren Sinne Spielkommentator oder so geworden bin. Das war auch ein Jugendtraum von mir. Ich habe tatsächlich in meiner Kindheit schon in Bremen, was gar nicht so einfach war, mir Vorrichtungen gebaut, die mir erlaubt haben, hier WDR 2 zu hören und Sport und Musik zu hören mit Kurt Brumme. Legendäre Sendung in meiner Kindheit. Es gab zwar auch NDR 2 und Bremen 1 oder damals die Hansa-Welle, wie es hieß, die man hören konnte, aber ich fand den WDR immer das Maß aller Dinge und habe dann mir wirklich Drähte an die Antenne gebaut, um das hier hören zu können. Und es war immer der Traum, Spiele zu kommentieren. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann, und zwar witzigerweise zeitgleich mit dem Angebot, Stadionsprecher zu werden, hatte ich die Gelegenheit, bei WDR 2 in der Sportredaktion anzufangen. Und hatte im Büro der Sportchefin Sabine Töpper-Wien schon ein Gespräch, ein Vorstellungsgespräch. Und habe in diesem Vorstellungsgespräch gemerkt, eigentlich willst du lieber Stadionsprecher am Weserstadion werden. Und beides geht wahrscheinlich gerade nicht so gut. Und außerdem bist du eigentlich eher jemand, der Fan bleiben möchte. Und habe dann dieses Vorstellungsgespräch gehabt und habe dann hinterher sogar noch am Ende des Gesprächs gesagt, wissen Sie, Frau Töpper-Wien, ich glaube, das ist hier gar nichts für mich. Ich mag das hier sehr, was Sie machen und ich höre das gerne, aber ich glaube, ich mache lieber andere Dinge. Und habe dann von mir aus abgesagt und bin bis heute sehr froh drüber, weil tatsächlich meine Jobs sehr ungewöhnlich sind und aber mir erlauben, immer weiter Herzblut zu haben und immer weiter Leidenschaft zu haben für meinen Verein. Und das auch nicht verstecken zu müssen und auch nicht mich verbiegen zu müssen. Und das ist ein großes Privileg.
Und dass du dem WDR erhalten geblieben bist, darüber sprechen wir später nochmal. Ich lege euch dann mal die Folge mit Sven Pistor ans Herz. Eine der ersten hier bei Media and Sports. Da geht's auch um den legendären Kurt Brumme und Dietmar Schott und so weiter. Hörst du das heutzutage noch?
Nein, ich habe witzigerweise, ich musste heute schon ein Interview geben, da wurde ich auch gefragt, was ich denn eigentlich heute von der Konferenz halte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die seit vielen Jahren nicht mehr höre, weil ich halt ständig beruflich Fernsehen gucken muss. Ich sitze dann da und gucke Sky und bin halt nie unterwegs und kann nur Radio hören. Und selbst wenn man unterwegs ist, kann man ja heute, wenn man im Zug sitzt, im besten Fall auch noch Bundesliga trotzdem live gucken auf Sky Go oder so oder auf The Zone, was es da alles gibt mittlerweile. Und ich höre leider kein Radio mehr, obwohl es eigentlich das Medium meines Herzens ist. Also ich wollte nie zum Fernsehen, ich wollte immer ein Radiomensch sein und bin auch einer immer noch, aber tatsächlich bin ich gezwungen, Fußball im Fernsehen zu schauen.
Aber Radio machst du auch noch?
Radio mache ich auch noch, bin ich auch sehr froh drüber, mache ich eine Musiksendung, das ist so meine andere große Leidenschaft, die auf Bremen 2 läuft, jeden Donnerstagabend und die interessanterweise zeigt, was wunderbare Welt des Pop heißt. Und wo ich sehr selten gespielte oder sehr wenig bekannte Musik spiele. Also es ist das Gegenteil von dem, was man so tagsüber im Formatradio hört. Und es ist auch ein Standbein von mir, was tatsächlich für mich beruflich nicht so wichtig ist, sondern eher auch ein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Aber ich bin froh, dass ich neben dem Fußball eben diese andere Leidenschaft auch noch haben darf. Und ich finde auch Fußball und Musik passt sehr gut zusammen als Hobbys. Und ja, das mache ich eben auch noch. Und meine Radiobeiträge aus der Reihe zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, die ich seit fast 30 Jahren mache.
Darüber sprechen wir gleich. Meine Herzensangelegenheit kennt ihr ja, das sind die Bücher. Jetzt bin ich gespannt. Stadionsprecher, Radiomoderator, die erste Assoziation, die Arndt Zeigler zu Werbung hat, ist?
Zu Werbung? Na ja gut, wenn du mich als Stadionsprecher fragst, dann ist es natürlich die klassische Stadionsprecherwerbung, die ja mitunter, selbst heute noch, manchmal von den Stadionsprechern selbst gelesen werden muss, was manchmal sehr bizarr ist. Und ich weiß, dass wir, also erstens in meiner Kindheit, als ich noch nicht Stadionsprecher war, sondern noch Fan im Stadion, gab es immer einen Moment kurz vor Anpfiff, wo der damalige Stadionsprecher Christian Günther, den ich sehr mochte, Gott hab ihn selig, immer irgendwann an einer Stelle sagen musste, der Werder-Fan, ja, so soll's sein, kauft Reifen, nur im Reifencenter Abelshauser ein. Und ich glaube, so ein Satz, so eine ähnliche Werbung kennt jeder, der früher in seiner Kindheit im Stadion war und schon älter ist, dass Stadionsprecher solche Sätze sagen mussten. Ich wiederum musste ganz früher in meinen ersten Jahren als Stadionsprecher an einer Stelle des Programms immer sagen, mach doch nicht so viele Worte, nimm die M&S-Transporte. So, das ist mein Beitrag zur Werbung.
Ich kam früher auch des Öfteren vor. Ich habe immer drüber gelacht. Es gibt sicherlich Anzeigler, Kollegen oder Kolleginnen, die es nicht immer lustig fanden, wenn sie sich freitags im Radio gehört haben.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich auch in der Hinsicht wirklich fehlbar bin und dazugelernt habe. Also ich habe tatsächlich meine Herangehensweise an die Art und Weise, wie ich Fußball empfinde und wie ich Fußball lustig finde und auch aufbereite, habe ich, glaube ich, etwas geändert im Laufe der Jahre. Also ich habe tatsächlich, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass viele Menschen meine Sachen mit Schadenfreude assoziieren und mit der macht sich über Leute lustig oder der macht sich über Versprecher lustig. Und eigentlich, glaube ich, ist es das schon seit vielen Jahren gar nicht mehr so in dem Sinne. Was auf jeden Fall aber dazugekommen ist an Bewusstsein oder an gewachsenem Bewusstsein ist, dass ich, glaube ich, mich definitiv nur an Leuten abarbeite, wo ich das Gefühl habe, die können das ab und die können sich auch wehren. Und ich nehme nicht den 18-jährigen Nachwuchsspieler, der sein erstes Interview gibt und da vielleicht nicht medienerfahren ist, sondern ich nehme dann eher jemanden, der vielleicht eine große Klappe hat und sich erkennbar für einen ganz großen hält und dabei dann daneben liegt. Also das ist mir da echt die lieberen Opfer. Und ich habe witzigerweise, und das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, ich habe ein Erlebnis gehabt, ich arbeite ja seit kurzer Zeit auch für RTL und sitze da in einer Sendung, wo es um Europa League und Conference League geht. Und ich sitze da neben der sehr geschätzten Kollegin Anna Kraft, die wiederum die Lebensgefährtin von Wolf Fuß ist. Und Wolf Fuß taucht natürlich oft in meinen Beiträgen auf, weil er halt sehr präsent ist. Und Anna Kraft tauchte auch irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren in einer Folge auf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich traue mich auch nicht mehr, es anzuhören. Ich weiß nur, dass ich jetzt mit ihr da sitze und dass ich sie sehr nett finde und dass sie eine tolle Kollegin ist. Und ich habe aber, als ich diesen Job bekommen habe und ich wusste, ich sitze neben Anna Kraft oder ich habe jetzt mit ihr zu tun und ich hatte von ihr keine Nummer, fiel mir ein, die hast du irgendwann mal durch den Kakao gezogen. Und ich habe dann, weil ich Wolf Fuß' Nummer wiederum habe, Wolf Fuß' eine Nachricht geschrieben, habe ihm gesagt, du, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber ich fürchte, ich war mal irgendwann nicht ganz nett zu deiner Frau. Bitte richte ihr ganz liebe Grüße aus und ich freue mich sehr, mit ihr zusammenzuarbeiten und sie kennenzulernen. Und das war alles nicht böse gemeint. Und das hat sie sehr gemocht und er auch. Und wir haben ein wahnsinnig herzliches Verhältnis zueinander. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich tatsächlich sowas in der Form heute nicht mehr machen würde, ohne nach wie vor zu wissen, was ich genau über sie gesagt habe. Und das Lustige ist, wir haben dann eine Testsendung gehabt, da saß also dann Anna Kraft und mein anderer Kollege Robbie Hunke und zugeschaltet haben wir Felix Görner von RTL. Und wir kannten uns auch nicht persönlich und dann haben wir eine Schalte gemacht mit Felix Görner. Und Felix Görner sagte mir am Schluss, ach Arndt, Mensch, schön, dass wir mal sprechen, du hast mich mal in einem Beitrag zur Sau gemacht. Und er hat mir das, glaube ich, auch nicht krumm genommen. Und dann fiel mir ein, Mensch, also wenn du dich über so viele Jahre bewegst, dann gibt es wahrscheinlich überhaupt niemanden, den du noch nie hast vorkommen lassen. Und ich hoffe aber wirklich und ich versuche tatsächlich immer, ich bin zwar, glaube ich, frech, aber ich bemühe mich nicht, bösartig zu sein. Und das ist auf der anderen Seite übrigens auch so. Ich kann das, glaube ich, sehr gut ab, wenn man mich veralbert. Solange es nicht bösartig ist. Ich glaube, das sollte auch jeder mit Humor so sehen. Das macht man ja auch manchen Leuten gern zum Vorwurf, wenn man sagt, die können nicht über sich selbst lachen oder nehmen sich selbst wahnsinnig ernst. Ich nehme mich selbst auch überhaupt nicht ernst. Also ich weiß auch, dass ich ganz viel Angriffsfläche liefere, weil ich jeden Sonntag eine Sendung mache, wo ich 30 Minuten frei rede und kein Manuskript habe. Da bin ich auch jedes Mal auf einem Drahtseil und kann durchaus mich vergaloppieren und mich zur Zielscheibe für Leute machen. Aber wie gesagt, das ganz Wichtige ist, und das ist auch, glaube ich, so die Quintessenz meines Humorverständnisses, dass man eben wirklich nicht bösartig ist, sondern dass man durchaus auch mal Leute hart angehen kann, wenn man es irgendwie noch humorvoll macht. Aber dass klar sein muss, ich halte mich dabei nicht für was Besseres, sondern ich mache mich über jemanden lustig und der darf sich auch über mich lustig machen.
Du bist aber sicherlich auch einer der uneitelsten Kollegen im Fernsehgeschäft.
Ach, das weiß ich nicht. Ich habe am Wochenende eine Sendung gemacht, da lagen meine Haare nicht. Das fand ich hinterher total doof. Also, aber ich bemühe mich natürlich wirklich nicht zu gelackt drüber zu kommen. Das stimmt schon.
Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Früher gab es das dann tatsächlich nur im Radio. Mittlerweile könnt ihr das auch als Podcast auch abonnieren. Ich höre es nach wie vor regelmäßig und auch wenn ich jetzt nie mehr so oft auftauche wie früher, damals, als Gerhard Schröder noch Kanzler war, um mal eins der berühmtesten Zitate zu benutzen. Ich finde es nach wie vor immer noch Weltklasse. Also ich lache mich immer noch tot.
Das ist schön, das freut mich sehr. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Mittlerweile ist es tatsächlich ein gewisses Missverhältnis, weil ich sitze an dieser Serie viele, viele Stunden pro Woche. Und gar nicht so sehr, weil ich so lange dran schreibe oder aufnehme und es schneide, sondern weil ich einfach alles gucken muss. Und du guckst dann manchmal wirklich 10 Stunden und wenn du Glück hast, war ein Satz drin, der 4 Sekunden lang ist, den du verwenden kannst. Und wenn du Pech hast, ist auch mal gar nichts drin, wenn du 10 Stunden guckst. Und das ist der größte Teil an diesem Job. Und manche Menschen haben mir schon geraten, du machst jetzt diese Fernsehsendung und du schreibst ab und zu mal ein Buch und lass doch diese Radiosachen sein. Also einfach, da hast du mehr Zeit für deine Familie. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, aber das Problem ist oder das Komische ist, da ich das seit fast 30 Jahren mache, also fast mein gesamtes Erwachsenenleben, habe ich das so verinnerlicht, dass ich quasi gar nicht mehr entspannt Fußball gucke, ohne genau dem Kommentator zuzuhören. Und ich weiß ganz genau, es würde mich wahnsinnig nerven, wenn ich diese Serie irgendwann einstelle und ich gucke Fußballspiele und ich merke, oh, da hättest du jetzt was draus gemacht und das hättest du normalerweise total gut verwenden können. Also es ist wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, den Menschen gut zuzuhören und zu gucken, was kann ich daraus machen.
Und da steckt keine Redaktion hinter, das machst du alles alleine?
Ja, das finde ich immer das schönste Kompliment, dass manche Leute denken, es würde ein Dutzend Studenten mir zuarbeiten und mir Sachen schicken und alles Sachen für mich hören. Aber ich habe ehrlich gesagt den Ehrgeiz, das alles irgendwie schon selbst zu sichten und zu mir auszudenken. Es passiert manchmal, da bin ich dann auch dankbar darüber, dass mir Freunde sagen, guck mal, der Reporter da, hör dir das und das mal an. Also gerade wenn es Spiele betrifft, die ich selbst nicht gucken konnte, weil ich was anderes gucken musste. Das passiert schon und das finde ich auch schön. Aber in den meisten Fällen ist es dann für mich wiederum ein Grund zu sagen, ich hätte gerne selbst die Idee gehabt, ich übernehme nicht gerne Humor anderer Leute. Das passiert gelegentlich, aber in den meisten Fällen bin ich ein totaler Einzelkämpfer, was diese Serie angeht.
Vor 30 Jahren gab es 4 oder 5 Sender, die Fußball übertragen haben und das war's.
Ja, genau, da war 4 oder 5 Sender schon viel, da dachtest du, boah, jetzt 4 oder 5 Sender. Und in der Tat bist du wirklich ein Pionier der Zeit, als ich anfing auch. Du bist eine der vertrautesten Stimmen gewesen in meinen Anfangsjahren. Und wie lange das her ist, das muss man, glaube ich, jüngeren Menschen sagen, sieht man daran, dass ich da noch analog arbeiten musste. Da habe ich in einem Tonstudio von Radio Bremen noch Tonbänder geschnitten und hatte manchmal bei einer Folge Tonbandschnipsel rumliegen, quer durch den Raum verteilt, wo ich mich versucht habe zu erinnern, was ist eigentlich auf welchem drauf und in welcher Reihenfolge muss ich die jetzt wieder zusammenkleben. Das darfst du heute jungen Menschen gar nicht mehr erzählen, wo jetzt so alles digital geht, weil das klingt, als wenn du aus dem Krieg erzählst. Also das ist wirklich, da waren große Tonbandmaschinen, die haben klackernde Geräusche gemacht, wenn man sie in Gang gesetzt hat und man hat mit Studiotonband gearbeitet, dass man schneiden und wieder neu zusammensetzen konnte und so habe ich meine Beiträge gemacht. Und das wäre heute sehr, sehr schwierig, so weiterzuarbeiten.
Und wo kamen dann die Aufnahmen her?
Auch so ein Ding. Die Aufnahmen kamen, ja, ich habe dann alle Fußballsendungen, die es gab. Und es war dann eine Zeit lang hauptsächlich RAN, weil in der Zeit ja die Sportschau quasi nicht mehr die Bundesliga abdecken durfte. Das war RAN und RANissimo und Sonntags-RAN oder wie das hieß. Und das war eigentlich so der Auslöser auch meiner Radioserie. Und das habe ich auf VHS-Kassetten aufgenommen und habe mir dann Timecodes aufgeschrieben, wenn irgendwas Lustiges war und habe dann die VHS-Kassetten hin und her gespult und habe dann den Inhalt der VHS-Kassetten wiederum auf richtige Audiokassetten überspielt. Und mit den Audiokassetten bin ich zu Radio Bremen gefahren. Und habe dann die Audiokassetten auf Tonband kopiert und das Tonband musste ich dann schneiden. Also das war eine Wahnsinns-Odyssee im verglichen damit, dass man heute wirklich alles im Rechner direkt mitschneiden kann und dann direkt im PC bearbeitet.
Mehr oder weniger der Ableger davon war ja jahrelang bei Premiere dann Zapping, nur eben auf alles andere übertragen.
Zapping habe ich geliebt. Ich finde es sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Das habe ich wirklich verschlungen, habe ich mir es jeden Tag aufgenommen und das Tolle an Zapping war ja, dass es, also für diejenigen, die es noch kennen, das war ja unkommentiert, das war ja einfach nur ein Zusammenschnitt des Wahnsinns, den man im Fernsehen sehen kann, wenn man nur gut genau hinguckt und das ist ja auch so ein bisschen meine Lebensaufgabe.
Lass uns Wenn du das jetzt schon 30 Jahre machst, einmal über den sprechen, der den Einstieg da spricht. Günter Koch, jetzt ja. 80 Jahre alt geworden im November. Die Legende am Abgrund. Nee, wie war das noch?
Wir melden uns vom Abgrund, genau.
Wer ist denn am häufigsten aufgetaucht? Weißt du das? Oder ja, geht das, ist das Jahrzehnte unterschiedlich?
Ja, das ist natürlich ein starker Wandel. Also Günter Koch taucht in jeder Folge auf, weil er den Titel spricht. Er spricht, das zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Und er spricht am Ende, und das muss für heute reichen. Und er sagt zwischendurch das Malheur der Woche. Das heißt, er taucht in jeder Folge auf. Damit ist er unangefochten natürlich die am meisten auftauchende Stimme. Ich habe tatsächlich über die vielen Jahrzehnte so Lieblinge entwickelt, die, wo du einfach wusstest, egal ob dich das Spiel interessiert oder nicht, aber wenn der kommentiert, hör zu. Fritz von Thorn und Taxis zum Beispiel ist so einer gewesen. Marcel Reif ist auch so einer. Also Menschen, wo du weißt, die machen was mit ihrer Sprache und die, liefern keine vorgestanzten Worthülsen, und du weißt ganz genau. Also ich habe auch eine große Zuneigung entwickelt zu Menschen, denen du abnimmst, dass sie das einfach gerne machen, was sie da machen am Mikrofon. Also denen du abnimmst, dass sie da nicht einen Job machen, wo sie sich selbst abfeiern oder wo sie einfach nur, wo es ihnen egal ist, ob sie heute hier sind und morgen da, sondern wo du merkst, nee, der mag richtig gerne Fußball und der kommentiert das gerne und der arbeitet gerne mit Sprache. Und das, wie gesagt, Fritz von Thorn und Taxis, Marcel Reif, Günter Koch, jetzt Wolf Fuß, Hansi Küpper, das sind schon Leute, die, denen ich da gerne zuhöre. Ich bedauere auch da sehr, dass ich wirklich meistens nicht dazu komme, auch noch Radio viel zu hören, weil ich weiß ganz genau, dass es mir auch viel Freude machen würde, die Radiokonferenz auch noch zu hören, aber das geht nun mal nicht, weil dafür hat der Tag dann zu wenige Stunden. Ich bin übrigens auch ein großer Verehrer des auch leider schon verstorbenen Frankfurter Schriftstellers Rohr Wolf, der aus Fußballreportagen Hörspiele gebastelt hat, einfach nur durch auch geschickte Schnitttechnik und Aneinanderreihung von Sätzen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Also auch eins meiner großen Vorbilder. Und auch jemand, der wirklich wegweisend war, was so die Nahtstelle zwischen Fußball und Humor und Kultur angeht.
Wenn du sagst, du hast dich da ein bisschen geändert in der Herangehensweise, gab es denn auch mal böse Anrufe, dass einer gesagt hat, boah, ey, du verarschst mich jede Woche?
Nein, das gab es nie. Es gab nie einen direkten Kontakt zu irgendwem. Es gab eigentlich in all den Jahren auch nur eine Person, die sich richtig beschwert hat. Und das ist der ehemalige, das kann ich glaube ich sagen, weil er ist nicht mehr im Amt. Und er hat, wir haben auch nie miteinander zu tun gehabt, der ehemalige Sportchef des Hessischen Rundfunks, Jürgen Emig, der mal in einer Folge aufgetaucht ist, in der ich selbst aber gar nicht so viel Böses mit ihm gemacht habe. Aber die Moderatorin, die diese Sendung im Programm von HR3 war das, glaube ich, damals anmoderiert hat, die hat das entweder an- oder abmoderiert mit den Worten kaum zu glauben, was manchmal für doofe Fragen gestellt werden. Und hat dann natürlich damit innerhalb des HR ihren eigenen Sportchef sozusagen an die Wand genagelt. Und darüber hat er sich, das hat er im Auto gehört, und hat sich darüber so aufgeregt, dass er, was ich bis heute eine bizarre Idee finde, rechts rangefahren ist und die Bild-Zeitung angerufen hat. Und der Bild-Zeitung gesagt hat, Leute, da haben Sie mich gerade in meinem eigenen Sender beleidigt. Und daraufhin hat die Bild eine riesige Geschichte draus gemacht, die natürlich für ihn auch nicht so schmeichelhaft war. Wo dann aber da ging es gar nicht so sehr um meinen Anteil, sondern mehr um die Serie an sich. Aber das war wirklich bis heute mit das einzige Mal, wo sich jemand richtig beschwert hat. Ich habe neulich bemerkt, dass der Kollege René Hiepen mich auf Facebook blockiert hat, ohne dass ich jemals mit ihm zu tun hatte. Ich vermute auch, dass er irgendwann mal aufgetaucht ist und das nicht gut fand, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass es eigentlich keinen Grund gibt, mich sonst blockiert zu haben. Und ja, es gibt manche Leute, die das wahrscheinlich schon irgendwie als Kollegenschelte sehen, was ich da mache. Aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Und es gibt eine sehr viel größere Anzahl von Menschen, die eigentlich gerne auftauchen und die sich freuen, wenn sie aufgetaucht sind und die das anderen Leuten rumschicken, wenn sie in einem meiner Beiträge auftauchen. Das ist sehr viel häufiger der Fall.
Ja, das war und ist immer noch der Ritterschlag, so wie für viele jetzt der FUMS Arbeitsnachweis. Ist das auch so ein bisschen kopiert oder inspiriert?
Ich weiß nicht, ob da irgendwer irgendwen kopiert. Also ich finde, dass tatsächlich die FUMS-Leute auch das ganz großartig machen. Und es sind so ein paar Sachen entstanden. In der Tat ist es ja so, ich glaube, du und ich sind grob in einem ähnlichen Alter. Wir sind aufgewachsen mit der Sportschau und mit dem Kicker und mit der Sportberichterstattung in Tageszeitungen. Und irgendwann kamen dann die Privatsender dazu, und um das Jahr 2000 herum Das ist die Zeit, da wurde ich Stadionsprecher. 2007 fing meine Fernsehsendung an. Und da fing aber auch Elf Freunde zum Beispiel an. Also Elf Freunde haben, glaube ich, ihr erstes Heft auch 2000 oder 1999 oder so den Dreh gemacht und hatten auch eine andere Herangehensweise an den Fußball. Und dieser ganze Begriff Fußballkultur ist eigentlich in der Zeit erst entstanden. Im Vorfeld der WM 2006 wurde die Deutsche Akademie für Fußballkultur gegründet, an der übrigens auch Günter Koch teilgenommen hat und wir beide Mitglieder sind. Also das Ganze ist eine Entwicklung, die ist in der Zeit etwa gewachsen und entstanden. Und das geht Hand in Hand mit dem Humorverständnis vom Fußball. Also das ist alles, hat sich eigentlich so in diesem Jahrtausend extrem weiterentwickelt.
Und hat sich dann in den vergangenen ein, zwei Jahren wieder zurückentwickelt, wenn wir an die Super League und an was weiß ich was alles denken?
Du meinst im Sinne von, es macht weniger Spaß?
Ja. Oder dass man vielleicht auch weniger Spaß drüber machen kann, weil jetzt irgendwer nicht drüber lacht?
Ach, ich glaube, also Humorpotenzial hat der Fußball immer noch, alleine weil es immer mehr wird und alleine weil die Blüten, die der Fußball treibt, immer bizarrer werden in vielen Dingen. Was ich aber merke ist, und das ist mir jetzt tatsächlich ein großes Bedürfnis und es ist schön, dass ich das bei dir jetzt mal formulieren kann, ich formuliere es auch bei jeder Gelegenheit und versuche es auch in meiner Sendung immer mal wieder unterzubringen. Ich glaube, dass wir in einer ganz gefährlichen Zeit leben, was Fußball und Fußballleidenschaft und Fußballfansein angeht, weil wir durch eine Verkettung von vielen, vielen Faktoren im Moment gerade sehr aufpassen müssen, dass uns der Fußball nicht abhanden kommt. Also wir haben eine WM vor uns in Katar. Das ist die erste WM, an die wir uns alle, glaube ich, erinnern können, auf die sich niemand freut. Ich kenne niemanden, der sich darüber freut. Wir haben eine Europameisterschaft hinter uns. Da hast du früher dich auch wochenlang vorher darauf gefreut und ich fing dann an mit diesem unglückseligen Ereignis des Dänen Eriksen, der glücklicherweise ja offenbar mit dem Leben gut davongekommen ist, auch wenn er nicht mehr Fußball spielen kann anscheinend. Dann kam diese Ausschreitung, dann gab es Rassismusvorfälle ohne Ende beim Finale, dann gab es das Thema Corona immer wieder, was dann irgendwie auch merkwürdig behandelt wurde in England. Also es war eine EM, da hast du auch vom Fußball gar nicht so viel wahrgenommen, am Ende, wie du gerne hättest. Dann haben wir als Fußballfans in der Bundesliga jetzt anderthalb Jahre beigebracht bekommen, dass wir in den Stadien gar nicht nötig sind und dass sie notfalls auch spielen, wenn wir gar nicht da sind. Also das ist alles so eine, dann haben wir diese Europa League, beziehungsweise diese Super League, die keiner will und die jetzt erstmal abgeschmettert ist, wo aber jetzt aber darüber diskutiert wird, sie jetzt doch irgendwie ins Leben zu rufen. Du hast eine deutsche Meisterschaft, wo vorher klar ist, wer Meister wird. Du hast eine Champions League, wo immer die gleichen Vereine am Ende unter den letzten acht sind. Das ist alles ein Zerrbild dessen, was wir mal toll fanden am Fußball. Und das ist ich wirklich, also mein Kernthema eigentlich seit den letzten zwei, drei Jahren ist wirklich, wären wir alle Fußballfans, wenn Fußball immer schon so gewesen wäre, wie er heute ist? Und ich glaube, nein. Ich glaube, wir wären dann nie auf die Art und Weise sozialisiert worden mit Fußball. Wir hätten nie den Fußball so wahrgenommen, so in unsere Herzen bekommen, wie wir es jetzt haben. Und unsere einzige Möglichkeit, Fußballfans zu bleiben, ist, sich immer zu besinnen auf das, was uns mal angezogen hat am Fußball. Und das hat nicht viel zu tun mit dem Premium-Produkt, was uns da heute oft geliefert wird. Und da müssen wir echt aufpassen. Ich habe mal in einem anderen Podcast mit Ewald Lienen gesprochen, wo Ewald Lienen gesagt hat, ja, wir müssen uns nichts vormachen. Die Leute, die heute den Fußball vermarkten, die sind nicht daran interessiert, dass es Fußball in 50 Jahren noch gibt. Die achten nicht auf Nachhaltigkeit und die achten nicht darauf, ob wir alle in 20 Jahren auch noch Spaß haben müssen, sondern die achten darauf, jetzt so viel wie möglich, so teuer wie möglich zu verkaufen. Und das passiert um uns herum und das passiert mit unserem Fußball und da müssen wir aufpassen.
Sind die Fußballer denn nicht selber auch einen Großteil dran schuld?
Ja, sicherlich. Also das Ding ist ja, dass wir ja alle dabei zugucken, wie diese Schraube immer noch weiter gedreht wird und immer noch eine Umdrehung mehr und noch eine Umdrehung mehr. Wir haben alle, ich kann mich immer erinnern, dass ich, als ich 9 oder 10 Jahre alt war und richtig anfing, beinharter Fußballfan zu sein, dass mein Vater damals geschimpft hat, wie viel die Fußballer verdienen. Das war aber in den 70er Jahren, da haben die Bundesligaspieler und die Stars so viel verdient, so heute in der dritten Liga. Und es kam dann immer mehr dazu, wo du gesagt hast, ach Gott, das ist jetzt aber wirklich der Anfang vom Ende. Dann kamen irgendwann Privatsender, die aus dem Fußball eine Unterhaltungssendung gemacht haben. Und da, du hast gedacht, oh, ja, das ist jetzt aber schlimm. Dann kam Bayer Leverkusen als Verein, der immer mehr Geld hat. Und du dachtest, boah, das ist jetzt aber ein schlimmes Phänomen, dass so ein Verein wie Bayer Leverkusen, jetzt hast du RB Leipzig. Das ist Bayer Leverkusen hoch 10 von dem, was du damals an Bayer Leverkusen alarmierend fandst. Also du hast das Gefühl, es geht alles immer noch einen Schritt weiter. Jetzt hast du dich hier an RB gewöhnt. Jetzt gibt es solche Geschichten wie mit Newcastle in England, die im Prinzip, wo wir jetzt in einer Situation sind, wo sich mitunter dann wahrscheinlich irgendwann mal in europäischen Wettbewerben traditionell geführte Vereine duellieren müssen mit Scheichtümern und deren Geld. Also es ist... Das ist alles, was das hätten wir uns früher nicht träumen lassen. Es wäre früher total Science Fiction gewesen. Und wir müssen es jetzt ausbaden.
Ich gehe komplett mit. Also ich allein Champions League, wenn ich an viele Gruppenspiele denke, die rauschen an mir vorbei.
Ich gucke das nicht mehr. Ich gucke das wirklich nur noch, weil ich muss. Aber es ist nie so oder fast nie so, dass ich mich drauf freue und sage, oh, heute Abend hast du nichts vor, du holst dir ein paar Chips und holst dir ein Bier und stellst auf den Tisch und kannst schön Champions League gucken. Das waren früher Feiertage da. Ich habe mich früher auf manche Europacup-Abende habe ich mich 2 Wochen gefreut und habe in der Nacht vorher schlecht geschlafen, weil ich mich so gefreut habe, dass in den 70er Jahren Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und da haben die aber auch nur einmal gegeneinander gespielt. Und die Bayern haben in den 70er Jahren einmal gegen Real Madrid gespielt. Das war 1976. Da gab es Hin- und Rückspiel. In den 80er Jahren, glaube ich, 3-mal. Und mittlerweile hast du das Gefühl, dieses Spiel gibt es jedes Jahr. Und das ist einfach nicht mehr schön. Also es ist natürlich so, du hast ein Produkt, das kannst du verkaufen. Und viele Leute verdienen daran Geld. Aber ich persönlich trage diese Spiele, die ich als Kind gesehen habe, im Herzen, weil die damals noch was Besonderes waren und weil du eben nicht das Gefühl hattest, okay, wenn sie dieses Jahr gegen Real Madrid rausfliegen, nächstes Jahr machen sie die platt, sondern du hast gedacht, Mensch, wenn du Glück hast, spielen wir in 5 Jahren mal wieder gegen die. Also das ist alles inflationär geworden und es ist alles mit Macht austauschbarer geworden und es gibt kaum jemanden, der darauf Acht gibt, dass das vielleicht in einem gewissen Rahmen gehalten wird und dass man wirklich auch das Produkt interessant halten muss. Es ist so gewesen, dass ich in meiner Kindheit, du merkst, ich rede mich gerade in Rage, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gab es das Kicker-Sonderheft, das habe ich durchgearbeitet und auswendig gelernt, wenn das am Tag, als es erschienen ist. Als erstes habe ich dran gerochen und dann habe ich mich eingeschlossen damit. Und in dem Kicker-Sonderheft gab es immer eine Seite, da haben Prominente getippt, wer deutscher Meister wird. Das ist heute ein völlig absurder Gedanke, Prominente tippen zu lassen, wer deutscher Meister wird in der Bundesliga. Und es wurden 6 verschiedene Vereine genannt. Vielleicht schaffen es diesmal die Frankfurter. Meine Kölner sind mal wieder dran. Nein, ich glaube Gladbach. Na, ich glaube schon die Bayern. Das ist uns alles abhanden gekommen. Das war alles, und das war das, was den Fußball so toll gemacht hat.
Wie kriegen wir jetzt, wobei ich bin da heraus, du musst jetzt den Cliffhanger hinkriegen, dass die Leute auch noch, deine Fans und unsere ZuhörerInnen dranbleiben für Teil 3.
Also ich bin selbst sehr gespannt, was in Teil 3 kommt. Und ich sitze jetzt hier und bin in freudiger Erwartung der nächsten Frage. Und das ist im Übrigen ja auch eine ganz tolle Sache, dass du beim Fußball ja nicht vorher weißt, was passiert im Idealfall. Im schlechtesten Fall weißt du es vorher. Ich weiß es jetzt aber nicht gerade vorher. Deswegen wäre es gut, dran zu bleiben, weil ich wahrscheinlich gleich mit der nächsten Frage schon wieder überrascht werde.
Ja. Die Welt ist im Wandel. Die wunderbare Welt des Fußballs auch, haben wir schon drüber gesprochen. Arndt ist ganz gespannt auf die nächste Frage. Die ist relativ platt. Wie traurig bist du übers Aus vom Sportschau-Club?
Sehr, sehr traurig tatsächlich, weil es war eine Farbe in meinem Berufsalltag, die auch anders war als alles andere, was ich mache. Also ich habe... Wir haben das ja meistens aus Herten gesendet und ich habe sehr gemocht, dass wir in dieser Sendung ständig Protagonisten hatten, die ich vorher nur aus dem Fernsehen kannte und die ich dann in dieser Sendung kennengelernt habe, weil der Ablauf war immer, dass wir uns in Herten getroffen haben. Meistens lief die Sendung oder eigentlich immer ja nach einem Live-Spiel in der ARD und dieses Live-Spiel haben wir dann immer zusammen mit unserem Gast geguckt in einer Lounge, wo du Knabbersachen auf dem Tisch hattest und ein Kaltgetränk und auf dem Sofa gesessen hast und hast du mit deinem Gast zusammen Fußballspiel geguckt. Das war mit Jürgen Klopp und das war mit Ralf Hasenhüttl und das war mit Matthias Sammer und das war mit Felix Magath und das war immer, das habe ich total genossen, in diesem Umfeld diese Menschen kennenzulernen, wenn ich sie nicht schon kannte. und hinterher dann eine Sendung zu machen. Und dann haben wir hinterher noch ein Bier getrunken am Tresen. Und es war aber auch eine Sendung, die ich sehr mochte, weil also der geschätzte Kollege Alex Bommes und ich durfte ja so eine Art Sidekick sein. Wir hatten auch Zeit, also wir hatten eine halbe Stunde Zeit, uns auf eine einzige Person einzulassen und denen Dinge erzählen zu lassen, die jenseits des Tagesgeschehens ablaufen, und haben dadurch wirklich ganz oft Einblicke gekriegt, die ich wertvoll fand. Und ja, es wird mir fehlen. Also es ist ein Format gewesen, was alle, die beteiligt waren, die Redaktion, die Produktionsfirma, wir als Moderatoren und eben auch die Gäste, die gekommen sind. Und es gab dann auch Studiopublikum. Das waren auch immer sehr liebenswürdige Begegnungen. Das war einfach immer schön. Und es hat 8 Jahre haben wir es gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist schade.
War das, du bei TV Now anfängst, respektive RTL, respektive Nitro, war das da schon vorher klar und hat die ARD auch deshalb gesagt, okay, Arndt, kannst du machen?
Nee, also die ARD habe ich da gar nicht so sehr ins Boot geholt. Ich kann es nicht so genau trennen, weil Steffen Simon ist bei WDR mein Chef. Den habe ich gefragt und oder fragen lassen, besser gesagt. Also ich habe das Angebot bekommen, diese Sendung zu machen. Und ich habe ja nun schon relativ viel zu tun, aber es war für mich auch mal wieder was Neues. Wie gesagt, ich hatte neue Kollegen oder habe dadurch neue Kollegen bekommen. Ich habe ein neues Arbeitsumfeld bekommen und ich komme mal raus aus meiner eigenen Wohnung, wo meine eigene Sendung ja stattfindet. Die kommt ja aus meiner Wohnung. Also es war schon eine berufliche Sache, die mich jetzt neu gut wirklich, die mich interessiert hat. Ich bin auch in einem Alter, wo ich gestehen muss, man bekommt nicht mehr ständig irgendwelche Jobangebote. Also das ist eigentlich auch schön. Und ich habe dann aber die Kollegen von TV Now, von RTL gebeten, also ich würde das gerne machen, aber frag bitte Steffen Simon, ob es für den okay ist, weil das wäre für mich die Voraussetzung. Also wenn der WDR gesagt hätte, es ist schwierig und das finden wir eigentlich nicht so richtig gut, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Weil dafür ist der WDR noch zu sehr meine Homebase und hat mich das 14 Jahre entwickeln lassen, was ich da jetzt mache. Und wir haben eine totale Spielwiese, wo wir tolle Dinge tun können, die Redaktion und ich. Und das hätte ich nicht aufs Spiel setzen wollen für irgendeinen neuen Job. Aber ich bin jetzt froh, dass beides geht. Und beides hat auch nicht viel miteinander zu tun, außer dass es beides um Fußball geht. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob ich in meiner eigenen Sendung hinter meinem Schreibtisch sitze und 30 Minuten eine Sendung mache, die komplett auf mich zugeschnitten ist und auf meinem Mist gewachsen. Oder ob ich Teil eines Teams bin, zu dem ja auch noch Lukas Podolski dazu gehört. Mit dem dich ja auch was verbindet, wie ich weiß, und was auch, glaube ich, schon mal verwendet worden ist von mir.
Mal ist gut.
Also müssen wir, glaube ich, den Leuten jetzt auch erklären. Ich glaube, das ist das erste Fernsehinterview, ne? Er je gegeben hat, hat er dir gegeben. Nach seinem ersten Bundesliga-Tor in Rostock für den 1. FC Köln. Und er ist schon so ein bisschen wie heute, aber er ist trotzdem noch erkennbar geschliffen und jung, verglichen mit heute. Also sehr sympathisches und liebenswürdiges oder liebenswertes Interview. Es ist tatsächlich so, dass ich da mit Lukas Podolski und Anna Kraft und Robbie Huhnke sitze und Teil eines Teams bin, und es geht um die Europa League und um die Conference League, und das ist was ganz anderes als mein sonstiger Job. Und es ist einfach auch wieder, so wie der Sportschau-Club es auch war oder wie es auch meine Live-Auftritte sind, es ist einfach irgendwas, was dazugekommen ist irgendwann, was ich mir früher nicht hätte träumen lassen, aber was einfach das ganze Berufsbild immer bunt macht und dafür sorgt, dass es auch eigentlich nie langweilig wird.
Du warst ja, hast das eben mal so en passant gesagt, dass du ja aus deinem eigenen Haus oder aus deiner eigenen Wohnung sendest. So gesehen warst du ja Vorreiter, da hat noch kein Mensch über Corona gesprochen, da konntest du schon aus deinem eigenen Wohnzimmer senden oder aus deinem eigenen Keller.
Ja, das ist auch wirklich das Bizarre gewesen an meinem Arbeitsalltag, dass der sich eigentlich nicht geändert hat durch Corona. Also ich habe meine Sendung ja weitermachen dürfen. Ich habe meine Radiobeiträge mache ich nach wie vor allein an meinem Schreibtisch und sehe dabei auch keine Menschenseele. Meine Auftritte sind wirklich zum Erliegen gekommen. Das hat mir auch sehr gefehlt. Das geht jetzt gerade wieder los, dass ich in Hallen auftreten kann, wo ich vor 500 Zuschauern sitze und meinen Fußballkram mache. Das ist jetzt wieder möglich, aber tatsächlich, die Fernsehsendung ist eigentlich klassischer Homeoffice und klassisches Homeoffice. Und der einzige Unterschied war, dass durch Corona die Redakteure aus Köln, die zu meiner Sendung angereist kommen, nicht kommen durften und wir das alles fernmündlich machen mussten oder per FaceTime. Und dadurch die menschlichen Begegnungen noch etwas weniger geworden sind als ohnehin schon in meiner Sendung, die eigentlich immer von drei Personen gebaut wird. Das ist Frank, mein Techniker, dann einer aus dem Redakteursteam und ich. Wir sitzen da zu dritt und machen eine Fernsehsendung. Dadurch ist die sehr kostengünstig übrigens. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb es sie heute noch gibt, weil wir da wirklich mit ganz wenig Mitteln seit 14 Jahren jeden Sonntag eine halbe Stunde Live-Fernsehen machen und das irgendwie sich auch trägt.
Die gibt es ja auch, weil es der eine oder andere oder die eine oder andere gucken.
Ja, aber sie hat auch diese Sendung hat sich gewandelt im Laufe der Jahre. Die fing mal an als eigentlich angedachtes Call-In-Format. Also ich sollte da eigentlich eine halbe Stunde mit Zuschauern telefonieren. Und das haben wir am Anfang auch gemacht. Und ich habe dann wiederum den Anteil reingebracht, dass ich gesagt habe, ey, wir sind doch der WDR, ihr habt doch so ein tolles Archiv. Lass uns doch wirklich zu manchen Themen einfach Sachen aus dem Archiv holen und ein paar lustige Dinge zeigen. Und die Sendung hat den großen Vorteil, also ich liebe Archive. Ich liebe wirklich das Rumstöbern in alten Sachen. Und der WDR hat ein großartiges Archiv, weil der WDR einfach auch schon sehr lange dabei ist und das wirklich sehr gepflegt hat. Der WDR hat die erste Sportschau gemacht und das fing an zeitgleich mit der Bundesliga und der WDR hat auch vorher schon Fußballsachen archiviert. Und das kam dann so als Element dazu und wir haben den großen Vorteil gehabt, dass anders als alle anderen Sendungen, die schon existierten, wir das einfach machen konnten. Also wenn die Sportschau irgendeinen Archivbeitrag sendet, brauchen die einen Aufhänger, dann brauchen die einen aktuellen Jahrestag oder irgendeine historische Begebenheit, die mit einem Spiel zu tun hat oder einen Geburtstag oder und bei mir ist es so, ich kann einfach überlegen, was fand ich denn eigentlich mal lustig, was würde ich gerne nochmal sehen und das findet alles bei mir in der Sendung statt und das ist eine Sache, die sich entwickelt hat und dann, worüber wir vor der Pause geredet haben, der Fußball verändert sich und der Fußball verändert sich nicht immer zum Vorteil. Und ich sehe es mittlerweile als eine Art Mission an, in dieser Sendung die Sachen zu feiern, die immer noch Spaß machen und die früher Spaß gemacht haben und die weiter Spaß machen sollen. Und das ist mir so die Herzensangelegenheit an dieser Sendung.
Und davon sind ja viele Dinge mittlerweile in den Alltag übergegangen. Also das Kacktor zum Beispiel, das hast du berühmt gemacht.
Ich werde auch nie müde zu erzählen, das ist jetzt genau 10 Jahre her, dass wir die Idee bekommen haben und dass ich der Redaktion gesagt habe, lass uns das doch Kacktor des Monats nennen. Und ich weiß auch, dass es damals in der Redaktion noch Stimmen gab von Menschen, die gesagt haben, oh, Kacktor, das kann man eigentlich nicht machen, das im Fernsehen sagen. Und mittlerweile ist das wirklich, und es freut mich total, ein so feststehender Begriff, dass das wirklich jede Woche in irgendwelchen Lokalzeitungen steht. Also dieser Treffer ist ein ganz, ganz heißer Kandidat für Arndt Zeiglers Kacktor des Monats. Oder es gibt mittlerweile auch Bundesligaspieler, die sich vor eine Kamera stellen und sagen, boah, das war jetzt aber ein echtes Kacktor, was da passiert ist. Also es ist so, dass das schon ein feststehender Begriff geworden ist, ja.
Ja, ich muss dann immer, wenn ich meine Interviews auf Englisch mache, muss ich immer überlegen, was jetzt Kacktor des Monats auf Englisch heißt.
Ja, aber das ist immer schwierig, ja.
Ja, es ist nicht so leicht. Wie happy macht das, wenn so Dinge dann in den Alltag einfließen?
Ja, sehr. Also, weil als die Sendung anfing, das war 2007 im August, da wussten wir ja nicht, dreht man uns nach einem Jahr wieder den Saft ab, findet man nach 2 Jahren, dass die Sendung sich jetzt erledigt hat und das Design. Wir waren immer so ein Nischenprodukt und wir sind eigentlich am Anfang mehr ein Experiment gewesen. Und dann zu merken, dass man aber auf eine gewisse Weise schon irgendwie Spuren hinterlässt und auch einen Einfluss hat auf manche Dinge, die im Fußball passieren, das ist sehr befriedigend, weil es eben auch zeigt, dass man offenbar Dinge richtig gemacht hat und Dinge gemacht hat, die was Bleibendes haben. Also es hätte, wie gesagt, passieren können, dass im WDR spätestens zur Einführung der Sonntagsspiele mit der Sonntagssportschau am späten Sonntagabend gesagt wird, also zwei Fußballsendungen im Programm ist eigentlich irgendwie doof. Die Sonntagsspiele müssen wir machen, dann lassen wir den Zeigler jetzt mal sein. Und hätte sein können, dass als zimmerfrei eingestampft worden ist, die auch durchaus hätten feststellen können, machen wir Zeigler auch nicht mehr, machen wir irgendwas anderes. Und das scheint aber tatsächlich kein Thema mehr zu sein. Und das liegt eben auch daran, dass wir wirklich auch unseren Fuß in die Fußballtür gestellt haben und uns einfach nicht wieder so leicht wegkriegen lassen. Und das merkt man eben auch an solchen Begrifflichkeiten, die dann eben auch Einzug gehalten haben.
Der große Durchbruch, gehst du damit das Interview mit Jürgen Klopp?
Definitiv. Das war ein großer Glücksfall. Und es war auch bis heute ein Glücksfall in vielerlei Hinsicht. Also wir haben ja dafür fast den Grimme-Preis gewonnen, sind haarscharf gescheitert. Ich glaube, Kurt Krömer hat ihn dann gewonnen oder sogar Bjarne Mädel, ich weiß es nicht genau. Und wir sind Zweiter geworden. Und ich hätte ihn aber zur Hälfte auch an Jürgen Klopp abtreten müssen, weil einfach Jürgen Klopp grandios war in diesem Interview, um das es da ging. Und es war wirklich zu einer Zeit, als Jürgen Klopp noch nicht annähernd der Medienstar war, der er heute ist. Da war er bei Borussia Dortmund gerade noch relativ frisch. Das war, glaube ich, sein zweites Jahr oder so in Dortmund. Und es war aber so, dass sich das alles so gefügt hat. Also das Spiel, was wir da besucht haben mit dem WDR-Team, das Ergebnis, dann Jürgen Klopps Laune hinterher. Dann wollte ich das Interview eigentlich mit Jürgen Klopp quasi vorbesprechen. Und er hat gesagt, nee, nee, komm, lass uns das direkt machen. Ich will gar nicht wissen, was es geht. Darum ist es auch so gut geworden. Und Jürgen Klopp hat bewiesen, was er für ein großartiger Typ vor der Kamera ist und wie viel Humor er hat. Und ja, das war einfach bis heute ein Glücksfall tatsächlich.
Der kann aber auch anders.
Ich weiß. Durchaus.
Auf die Bühne darfst du jetzt wieder, weil du es eben mal kurz angesprochen hast, weil dir das auch wichtig ist. Weil ich auch viele kenne, die diese Bühnenshows lieben und weil wir jetzt auch bei Books and Sports öfter drüber gesprochen haben, wie sehr jetzt gerade den Künstlern auch der Kontakt mit dem Publikum abgeht.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema für mich, weil ich diese Sachen, also diese Bühnenauftritte mache ich jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren. Vorher habe ich so sporadisch immer mal Anfragen gehabt, wo irgendwelche Veranstaltungen im Rahmen einer Fußball-WM oder EM stattgefunden haben und wo es dann irgendwie den Gedanken gab, ach komm, wir brauchen noch irgendwie eine halbe Stunde buntes Programm, vielleicht kann der Zeigler was machen. Und dann wurde ich gefragt und habe ich irgendwie eine halbe Stunde irgendwas gemacht. Und die Agentur, mit der ich zusammenarbeite in Hamburg, die hat mich wirklich über Jahre gequält und gesagt, du musst ein richtiges Bühnenprogramm mal machen, mach doch mal ein Bühnenprogramm. Damit haben die mich wirklich jahrelang getreten und genervt und ich habe immer sehr davor zurückgescheut, weil ich dachte, ah, Bühnenprogramm, da müsstest du ja richtig was Abendfüllendes machen und da müssen die Leute sich Eintrittskarten kaufen, weil sie dich sehen wollen. Vielleicht finden die dich ja aber doof und vielleicht ist das auch langweilig, was du machst und vielleicht wollen die das gar nicht so und vielleicht ist es auch gut, dass deine Fernsehsendung nur eine halbe Stunde ist, vielleicht trägt es das auch gar nicht, wenn du da länger bist und ich habe der Agentur dann immer wieder abgesagt unter fadenscheinigen Ausreden, habe gesagt, nee, passt gerade nicht und möchte ich jetzt gerade nicht. Und irgendwann hat die Agentur die Faxen dicke gehabt und hat die Hamburger Markthalle gebucht und einen Auftritt mit mir. Und hat mir dann gesagt, Zeigler, du musst jetzt auf die Bühne, wir haben einen Auftritt in der Hamburger Markthalle, du hast noch 3 Monate Zeit. Und dann hatte ich 3 Monate Zeit, einen Auftritt aus dem Boden zu stampfen. Und ich muss wirklich dazu sagen, was ein bisschen komisch ist bei jemandem, der Stadionsprecher ist und eine Fernsehsendung hat. Ich bin im Grunde meines Herzens ein schüchterner Mensch, der auch gar nicht gerne vor Menschen spricht. Also ich gehe zum Beispiel... Also meine Fernsehsendung macht mir nichts aus, weil da sehe ich die Menschen nicht. Aber ich, wenn ich irgendwo mal eingeladen werde, halt mal vor einer Schulklasse einen Aufsatz, wie du deinen Job machst. Da bin ich mit schweißnassen Händen und habe da keine Lust drauf, weil mich das irgendwie nervös macht. Und weil ich da, das ist nicht mein Ding. Ich bin keine Rampensau. Und bei dem Auftritt war es dann so, ich habe dann wirklich noch, aus heutiger Sicht finde ich das fast rührend, ich habe dann noch eine befreundete Hamburger Band gefragt, die ich richtig gut fand und habe denen gesagt, Leute, ich habe einen Auftritt in der Hamburger Markthalle, könnt ihr auch kommen und Musik machen? Weil wenn die Leute dann meinen Auftritt doof fanden, haben sie wenigstens noch ein bisschen Musik gehabt. Und das waren so meine Gedanken vor diesem ersten Auftritt und ich habe dann das alles vorbereitet und bin in Hamburg auf die Bühne gegangen und es waren knapp 500 Leute da und es war fast voll oder fast ausverkauft. Und ich habe dann auf der Bühne gesessen und nach 30 Sekunden gemerkt, das macht ja voll Spaß. Also du hast wirklich die Begegnung mit den Menschen. Die Menschen wollen auch genau das, was du machst, weil die ja kommen, weil sie deine Sendung mögen. Und es ist dann wirklich so, hat sich dann so entwickelt, dass daraus eine Tour entstanden ist, die bis heute läuft und auch noch weiterlaufen wird, mit der ich wirklich schon fast in jedem Winkel Deutschlands war inzwischen. Und das ist genau das, was mir im Fernsehen entgeht, nämlich die Begegnung mit Fußballfans und mit Fußballfans, die so ticken wie wir, wie du, wie ich. Die da hingehen, weil sie den Fußball mögen und die auch nebeneinander sitzen, obwohl der eine ein Schalke-Trikot anhat und der andere ein Dortmund-Trikot, weil sie einfach alle trotzdem gemeinsam den Fußball mögen. Und das sind deswegen richtig schöne Fußball-Happenings und Fußballabende, wo einfach Menschen zusammenkommen, die die gleichen Leidenschaften haben und die hinterher zusammen rausgehen und wahrscheinlich alle so mit dem Gedanken im Hinterkopf rausgehen, Fußball ist schon toll. Und das ist so ein bisschen... das, was mir da ans Herz gewachsen ist. Es geht mir nicht darum, dass ich unbedingt auf einer Bühne stehen muss, aber es geht mir darum, dass ich dieses, ja, es ist auch wie eine völlig neue Berufserfahrung noch, die ich im fortgeschrittenen Alter noch machen darf, dass ich mit so einem Programm auf der Bühne gehe und die Auftritte sind meistens ausverkauft und es kommt gut an und es macht Spaß und die Leute freuen sich, wenn ich in ihren Ort komme und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil meines Alltags geworden, der jetzt glücklicherweise wieder in Gang kommt, nachdem das während Corona eben auch 1,5 Jahre nicht stattfinden konnte.
Radio, ARD, ja. Dann RTL, dann haben wir gerade gehört die Bühnenshow und dann lese ich bei Facebook teilweise Romane, wo du das aufnimmst oder das besprichst oder das schreibst, was dir so wichtig ist. Wo nimmst du dann bitteschön noch die Zeit her?
Ja, das bei Facebook ist eigentlich ein großer Fehler, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also habe ich auch wieder etwas eingedämmt. Ich habe bei Facebook eine Zeit lang wirklich viel zur Diskussion gestellt, was mir so am Herzen lag und habe dann aber gemerkt, was dann an Kommentaren kommt und an Reaktionen, das ist wiederum so anstrengend oft, dass das so viel Zeit frisst, die du eigentlich lieber mit Menschen von Angesicht zu Angesicht verbringen solltest, die dir am Herzen liegen und die nicht anonym in den Tiefen des Internets sich bewegen und von da entweder mit Dreck werfen oder hetzen oder das Scheiße finden, was du da geschrieben hast. Und ich hatte tatsächlich meine Phase, wo ich eigentlich allein aufgrund der Tatsache, dass ich bis heute eine sehr hohe Wertschätzung für Werder Bremens ehemaligen Trainer Florian Kohfeldt hege, den ich nach wie vor für einen ganz tollen Menschen und für einen, auch einen sehr guten Trainer halte und der einfach ein schlechtes Jahr hatte mit Werder Bremen oder zwei schlechte Jahre. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass ich geschrieben habe, weshalb ich ihn für einen guten Trainer halte, bin ich bedroht worden in einer Form, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können und habe dann wirklich die sozialen Medien sehr in den Hintergrund gedrängt und merke wirklich, dass es das nicht lohnt. Also, dass es wirklich wichtig ist, sich im Leben auf die Dinge zu beschränken, die einem was bedeuten und die mit Menschen zu tun haben, die einem nahe sind. Und das ist mir wichtig. Und deswegen versuche ich mich nicht mehr zu sehr zu verzetteln. Es ist in der Tat so, dass ich, wie du eben aufgezählt hast, viele Jobs habe, die viel Zeit fressen und die auch miteinander manchmal ganz schwer vereinbar sind, weil sie sich alle zeitlich überschneiden. Aber auf der anderen Seite habe ich Situationen, ich wohne hier relativ zentral in Bremen, nicht weit weg vom Stadion und habe kein Auto, ich mache das meiste mit Fahrrad und Straßenbahn und ich sitze ganz oft in Straßenbahn, fahre da von A nach B und sitze in einer Straßenbahnlinie hier bei mir, mit der fahren auch Schichtarbeiter zu Mercedes-Benz und stehen da am Band und die haben dann eine harte Schicht und die kommen abends zurück und sind müde und die haben hart körperlich gearbeitet und ich denke immer, ey, was hast du für ein Glück, dass du dein Leben bestreiten kannst mit deinen Dingen, die du wirklich liebst, also mit Fußball, mit Popmusik, mit Dingen, die deine Hobbys sind. Und das ist ein so großes Glück, dass ich das machen darf, dass wiederum die viele Zeit, die ich da investiere, sich eigentlich gar nicht so anfühlt, als sei das harte Arbeit.
Außer Facebook dann. Und die Arbeit hast du jetzt eingestellt. Endlich schlau geworden.
Ich filtere sehr gut. Also ich gucke sehr danach, was mir wichtig ist und wer mir wichtig ist.
Ja, aber ich habe es mittlerweile auch tatsächlich dann aufgegeben. Also politisches lasse ich schon mal ganz weg. Das macht nun gar keinen Sinn und du überzeugst die Leute ja auch nicht da.
Nee, das ist ja der Trugschluss, den wir alle oder die schöne Hoffnung, die wir alle mal hatten, die wir alle drangeben mussten. Ich finde, wenn wir irgendwas gelernt haben über uns und über andere Menschen und über soziale Medien in den letzten 5 Jahren, dann ist es, dass es gar nicht mehr um den Austausch von Argumenten geht. Es geht gar nicht mehr um den Austausch von Meinungen, sondern es geht darum, dass jeder das bestätigt haben möchte, was er ohnehin schon immer denken wollte. Und wenn du dir anguckst, wie der Ton ist, ich bin auch seit ziemlich genau 10 Jahren bei Facebook gewesen. Twitter lehne ich übrigens ab, weil Twitter ist mir zu oberflächlich. Facebook mag ich irgendwie, Instagram ist ja mehr ein Bilder-Posten, das mag ich auch. Aber ich vermeide alles, was Diskussionen auslösen könnte mittlerweile. Weil die Sitten da so verroht sind und das stößt mich ab und das zieht mich auch runter. Also ich habe das Gefühl, vor 10 Jahren, als ich angefangen habe mit sozialen Medien, war es noch eine Diskussionsplattform. Da hast du auch mal die Position gehabt, weißt du, dazu habe ich eigentlich gar keine Meinung. Oder du hast die Position gehabt, meinst du wirklich, dann denke ich nochmal drüber nach. Und das ist ja alles ausgestorben. Du hast mittlerweile eine Entwicklung. Vor 10 Jahren war das tatsächlich, wie ich gesagt habe, ich höre mir mal andere Meinungen an und bilde mir dann vielleicht auch eine neue Meinung. vor 7 Jahren war es dann irgendwann, dass der Ton patziger wurde. Und mittlerweile sind wir, wenn jemand was schreibt, was dir nicht gefällt oder umgekehrt, dann kriegst du als Reaktion halt die Fresse. Und vor 5 Jahren war es nur halt die Fresse und mittlerweile kriegst du halt die Fresse, sonst hau ich dir aufs Maul. Also es ist irgendwie, das ist so die Entwicklung, in die unsere Gesellschaft gegangen ist. Und da muss man halt wirklich nicht mitmachen.
Deshalb mache ich gerne Podcast. Ich bin raus, sag vielen Dank. Und bin gespannt, was es als Schlusssatz von diesem großartigen Gast gibt. Die wunderbare Welt des Gesprächs mit dir. Danke, Arndt Zeigler. Und jetzt bist du dran.
Ja, ich hoffe, dass viele Menschen bis hierher zugehört haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Gelegenheit hatte, so viel ausführlich zu reden. Christian, ich bin erstaunt, wie wenig du geredet hast. Aber es hat Spaß gemacht. Und es waren wirklich, du hast wirklich die Themen rausgepickt, zu denen mir sehr viele Dinge sehr wichtig sind. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Gedanke, dass der von manchen anderen Leuten auch außer mir interessant gefunden wird. Insofern danke ich für die Gelegenheit. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefühlt wie am Hyde Park in diesem Speakers Corner, wo man auf so einen Würfel steigen kann und Reden halten kann. War mir eine Freude und war mir sehr wichtig, viele Dinge mal zu äußern. Und danke, dass ich es durfte.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.